Wie Sie sehen, also der Titel meines Vortrags ist recht lang, dafür sind meine Folien umso minimalistischer gehalten werden, wie Sie bald bemerken werden. Ja, um was geht es? Es geht darum, Ihnen ein paar philosophische Überlegungen zu präsentieren zum Leib-Seele-Problem und um es auf den Punkt zu bringen, es geht eigentlich um die Frage, was ist der Sitz des Bewusstseins? Wo ist der Sitz des Bewusstseins? Ist der Sitz des Bewusstseins im Gehirn? Ja, wie ist diese Frage überhaupt zu verstehen? Ja, wenn wir heute über das Verhältnis von Psyche und Soma nachdenken, dann kommen wir für gewöhnlich sehr rasch auf das Gehirn zu sprechen. Denn nichts scheint selbstverständlicher als dies. Die Psyche, der Geist und oder die Seele, mit einem Wort das Erleben, sitzt irgendwie im Kopf. Wenn ich an meinem rechten Fuß einen diffusen Schmerz verspüre, dann ist dieser Schmerz letztlich doch nicht im Fuß, sondern im Gehirn zu lokalisieren. Mein diffuser Fußschmerz, und ich spreche jetzt quasi aus Erfahrung, die letzten beiden Wochen haben diesen diffusen Fußschmerz gebracht bei mir. Dieser diffuse Fußschmerz ist letztlich nichts anderes als ein bestimmtes Feuern eines Teils meiner Neuronen im Gehirn. Um es zuzuspitzen, alle unsere scheinbar so vielfältigen Schmerzen und Leiden, die wir ein schmerzensreiches Menschenleben hindurch so haben können, scheinen in Wirklichkeit nur Unterarten von Kopfschmerzen zu sein. Aber nicht nur dies, auch alle unsere scheinbar so vielfältigen Freuden und Lüste, die wir ein freudvolles Menschenleben hindurch so haben können, scheinen in Wirklichkeit nur Kopfkino zu sein, eine Reihe von Filmen im Kopf. Im Kopf spielt sich alles ab. Nennen wir diese Auffassung Cerebozentrismus, und ich versuche ich das, ja, das funktioniert. Cerebozentrismus. Das ist die selbstverständliche philosophische Anthropologie, die philosophische Sicht auf den Menschen unserer Zeit. Wer den Menschen wahrhaft, nämlich in all seiner Komplexität verstehen will, muss sein Gehirn verstehen. Denn das Gehirn ist die komplexeste Struktur des Universums, die wir kennen. Ganz folgerichtig wird das klassische Leib-Seele-Problem heute auch zumeist als Gehirn-Geist-Problem diskutiert. Das eigentlich Interessante ist also dann nicht der Leib im Ganzen, sondern ein einzelnes herausragendes körperliches Organ. Denn nur von der Aktivität des Gehirns aus kann das, was traditionell Seele oder Geist bezeichnet wird, die Erlebnisdimension, das Bewusstsein, möglicherweise einmal wissenschaftlich verständlich werden. Manche Neurowissenschaftler halten das Rätsel des Verhältnisses von Gehirn und Geist sogar schon für prinzipiell gelöst. Oder zumindest tun sie so, als ob. In seinem letzten Buch mit dem reißerischen Titel Wie das Gehirn die Seele macht, stellt etwa Gerhard Roth fest, dass, Zitat, aus neurobiologischer Sicht die Suche nach dem Sitz der Seele erfolgreich beendet wurde. Es kann keinen vernünftigen Zweifel daran geben, dass das Gehirn die Seele hervorbringt. Zitat Ende. Aber auch wenn nicht alle Neurowissenschaftler den plakativen Erkenntnisoptimismus Gerhard Roths teilen, so ist doch die zerebozentrische Forschungsrichtung für die meisten selbstverständlich. Die Lösung für das Rätsel des Bewusstseins ist im Gehirn zu suchen. Wo denn sonst? Zuerst sollten wir uns aber klar machen, worin überhaupt das Rätsel des Bewusstseins besteht. Diese Klärung ist eine Aufgabe oder sogar eine der wichtigsten Aufgaben der Philosophie. An dieser Stelle ist es angebracht, zuvor einige Worte darüber zu verlieren, worin der Beitrag der Philosophie zur psychosomatischen Medizin bestehen kann oder bestehen könnte. Warum könnte es sinnvoll sein, den eröffnenden Vortrag einer Tagung zur psychosomatischen Medizin von einem Philosophen bestreiten zu lassen? Der Beitrag des Philosophen zum Thema kann meines Erachtens ein doppelter sein, weil er im Idealfall eine zweifache Kompetenz besitzt. Er hat erstens die Inkompetenzkompetenz, und er hat zweitens die Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Lassen Sie mich diese beiden sehr merkwürdig klingenden Kompetenzen der Reihe nach erläutern. Zuerst also zur Inkompetenz-Kompetenz. Man könnte sie auch die Kompetenz des Nichtwissens, als die Kompetenz des Nichtwissens bezeichnen, auf Sokrates zurückgehend. Philosophie ist anders als die Medizin natürlich keine praktische Wissenschaft. Das heißt, sie ist nicht wie die Medizin auf grundlegende Ziele des Handelns wie Heilung, Linderung und Prävention ausgerichtet. Um als Mediziner handlungsfähig zu bleiben, muss man zumeist Komplexität reduzieren. Die medizinische Situation in ihrer komplexen Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit macht gerade handlungsunfähig. Die medizinische Situation in ihrer vereinfachten Regelhaftigkeit und Wiederholbarkeit macht handlungsfähig. Auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse beruhen ganz wesentlich auf Komplexitätsreduktion. Der oft irritierende Beitrag des Philosophen ist hingegen die Komplexitätssteigerung. Und dies in solchem Maße, dass am Ende der philosophischen Überlegung keine Auflösung eines Rätsels und keine komplexitätsreduzierende Erkenntnis steht, sondern vielmehr die Einsicht, dass der Mensch aus prinzipiellen Gründen nicht kompetent ist, ein bestimmtes rätselhaftes Phänomen zu erklären. Genau darin, dann geht es um die Inkompetenz, Kompetenz des Philosophen. Ich möchte Ihnen das jetzt anhand des Problems des Bewusstseins vorführen. Mit Bewusstsein ist hier nicht eine besondere Fähigkeit des rationalen Überlegens oder der Selbstreflexion gemeint, sondern etwas sehr viel Einfacheres und vielleicht auch sehr Unscheinbares, nämlich die Tatsache des perspektivischen Erlebens, die Tatsache, dass wir perspektivisch die Welt wahrnehmen. Und das gilt zumindest für alle höheren Lebewesen. Um das aus naturwissenschaftlicher Sicht Rätselhafte dieses Phänomens, dieses perspektivischen Erlebens zu erläutern, wird in der Philosophie gerne über Fledermäuse und Zombies auch nachgedacht. Zum Beispiel folgende Figuren. Fledermäuse, ich gehe jetzt mal zum linken Bild, die Fledermäuse. Fledermäuse sind mit ihrer eigentümlichen Radarwahrnehmung für uns ziemlich fremdartige Lebewesen. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Wie eine Fledermaus mit ihrem Echolot die Welt perspektivisch erlebt, weil wir keinen Zugang zu dieser Art der Wahrnehmung haben. Und das, obwohl wir physiologisch recht gut erklären können, wie eine Echolot-Wahrnehmung funktioniert. Aber selbst eine vollständige, objektive wissenschaftliche Erklärung kann uns nichts nützen, wenn wir wirklich das perspektivische Erleben der Fledermaus verstehen wollen. Weshalb nicht? Weil das perspektivische Erleben etwas grundlegend Subjektives ist und daher in einer objektiven Weltbeschreibung, wie sie die Naturwissenschaft liefert, schlicht nicht vorkommt. Aber auch wenn dieses Erleben etwas Subjektives ist, ist es deshalb noch lange nicht nichts. Bloß deshalb, weil wir es nicht wissenschaftlich erfassen können, würde wohl niemand der Fledermaus absprechen wollen, dass mit der Echolotwahrnehmung eine spezifische Erlebnisqualität verbunden ist. Das heißt, es fühlt sich irgendwie an, eine Fledermaus zu sein, wie eine Fledermaus wahrzunehmen. Es macht also in der Wirklichkeit einen gewaltigen Unterschied, ob etwas Erleben hat oder ob es kein Erleben hat. Auch wenn dieser Unterschied in der objektiven wissenschaftlichen Weltbeschreibung nicht vorkommt und auch gar nicht vorkommen kann. Um diese Überlegung zu veranschaulichen, erlauben Sie mir bitte, in einem Gedankenexperiment Zombies auftreten zu lassen. Zombies sind in der philosophischen Literatur Wesen, die genauso aussehen und sich genauso verhalten wie wir, ohne dabei aber perspektivisches Erleben und also ohne Subjektivität zu besitzen. Sie können und haben also alles, was das menschliche Leben objektiv auszeichnet. Das heißt, sie müssen jetzt nicht unbedingt so wie die Hollywood-Zombies zerfetzt herumtorkeln, wie dieser Herr rechts auf dem Bild. Sie haben also alles, was das menschliche Leben auszeichnet, bis auf diese eine Kleinigkeit, unter Anführungszeichen. Sie sind Untote. Das heißt, sie erleben das menschliche Leben nicht. Sie wissen zum Beispiel nicht, wie es ist, einen diffusen Schmerz im rechten Fuß zu haben. Was hat es für einen Sinn, sich solche Zombiewesen vorzustellen, die es ja offensichtlich nicht gibt und auch wohl gar nicht geben kann? Die philosophische Pointe ist die folgende. Aus der Sicht der objektiven neurowissenschaftlichen Beschreibung und Erklärung des Menschen scheinen wir alle solche Zombies zu sein. Denn das subjektive Erleben hat in der wissenschaftlichen Beschreibung und Erklärung von neuronalen Aktivitäten in der Hirnforschung keinen Platz. In der objektiven Erforschung des Gehirns begegnet dem Hirnforscher kein subjektives Erleben, sondern es begegnen ihm nur neuronale Korrelate von solchen Erlebnisweisen. Solche neuronalen Korrelate hat aber auch der Zombie, ohne dass damit ein subjektives Erleben verbunden wäre. Das ist also das Problem. In der objektiven wissenschaftlichen Sicht scheinen wir alle Zombies zu sein. Einerseits, aber andererseits, das stimmt ganz offensichtlich nicht. Wir sind keine Zombies. Das sogenannte schwierige Problem des Bewusstseins besteht daher darin, dass es mit der Tatsache des Bewusstseins, des Bewussthabens, des Erlebens, des subjektiven perspektivischen Erlebens in der Welt einen Unterschied gibt, dass es einen Unterschied gibt, der für die objektive Weltbeschreibung keiner ist. Also es gibt einen Unterschied, der ist für die wissenschaftliche Sicht, den gibt es nicht, der existiert nicht, dieser Unterschied. Das Rätsel des Bewusstseins ist daher wissenschaftlich unauflösbar, weil die Tatsache des subjektiven Erlebens in der Neurowissenschaft nur in Gestalt einer prinzipiellen Erklärungslücke auftauchen kann. In dieser Einsicht äußert sich die Inkompetenz, die der Philosoph in die neurowissenschaftlichen Debatten bis zum letzten Atemzug kritisch einbringen kann und auch einbringen muss. Das Gehirn erlebt nichts. Das Gehirn ist nicht das Bewusstsein. Ja, das Gehirn ist nicht einmal der Ort des Bewusstseins. Sogar ein vollständiges wissenschaftliches Verständnis der neuronalen Aktivitäten würde uns daher nichts helfen, um die Grundlagen des psychosomatischen Verhältnisses besser zu verstehen. Aber hat die Philosophie nach all dem auch etwas Positives anzubieten? Hierzu müssen wir über die zweite Kompetenz des Philosophen reden, die Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Denn die Philosophie hat einige, wenn man so sagen will, Expertise anzubieten, wenn es darum geht, ein prinzipielles Nichtwissen zu kompensieren. Die Kompensation, die die Philosophie anzubieten hat, hat damit zu tun, dass die Philosophie eine Orientierungswissenschaft ist, die sich um den Gesamtzusammenhang alles Wissens kümmert. Der Philosoph bewegt sich sozusagen zwischen all den vielfältigen wissenschaftlichen Expertenzugängen zum Menschen und zur Welt und bewahrt sich darin einen orientierenden Blick für das Ganze. Die Philosophie ist immer unterwegs zu einem integrativen Gesamtbild vom Menschen. Und in diesem Bild sollte auch das prinzipielle Nichtwissen über das Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein zum Beispiel einen sinnvollen Platz bekommen. Im Jahre 2004 traten 11 führende Neurowissenschaftler mit einem Manifest zur gegenwärtigen und zur zukünftigen Bedeutung der Hirnforschung in die Öffentlichkeit. Das Manifest kulminierte in der Prophezeiung eines neuen Menschenbildes, das durch die Ergebnisse der Hirnforschung nötig würde. 2014, 10 Jahre später, ist es eine gute Gelegenheit, eine Zwischenbilanz über die im Manifest angekündigten Entwicklungen, Fortschritte und Revolutionen zu ziehen. Die für den 10-Jahres-Plan vorgesehene pharmakologische Revolution in der Therapie psychischer Störungen hat bislang nicht stattgefunden, soweit ich das als Laie zu beurteilen vermag. Der Philosoph ist aber kompetent, die Auswirkungen der Hirnforschung auf das Menschenbild zu beurteilen. Fragen wir uns also, führt die Hirnforschung zu einem neuen Menschenbild? Das neue Menschenbild, das einige Hirnforscher popularisieren, sieht folgendermaßen aus. In Wirklichkeit bin nicht ich es, der denkt, bewertet, entscheidet und so weiter, sondern mein Gehirn tut dies. Das erlebende bewusste Ich, die leibliche menschliche Person, ja eigentlich die ganze erlebte Wirklichkeit, sind nur illusionäre Konstrukte, die das Gehirn fortwährend erzeugt. Das Gehirn wird mit anderen Worten zum verborgenen Schöpfer der Welt, zum neuen Metasubjekt stilisiert. Der Heidelberger Psychiater und Philosoph Thomas Fuchs hat gezeigt, dass es sich bei dieser Vorstellung um eine Gehirnmythologie handelt, die keineswegs aus den Ergebnissen der Hirnforschung folgt. Dieser Mythos des Gehirns als des absoluten Zentrums der Wirklichkeit umfasst zwei quasi religiöse Aspekte. Zum einen hat dieser Gedanke etwas existenziell Entlastendes, sehr Entlastendes, denn nun muss ich mich nicht mehr für mein Tun persönlich verantwortlich fühlen, sondern kann mich dem anonymen zerebralen Mechanismus vertrauensvoll hingeben. Andererseits hat dieser Gedanke auch etwas existenziell Ermächtigendes, denn nun kann ich darauf hoffen, dass sich durch die Hirnforschung ein technisches Eingriffswissen bildet, das es uns ermöglicht, nicht nur für Heilung und für Primärprävention zu sorgen, sondern auch die menschliche Natur zu optimieren und sogar zu erweitern. Und dies alles, und das ist ja das großartige Versprechen daran, ohne dass ich als erlebendes Subjekt mich dabei anzustrengen bräuchte. Das quasi religiöse Versprechen besteht mit einem Wort darin, das menschliche Leben von seinem asketischen Charakter ein für alle Mal zu erlösen. Also bevor Sie sich fragen, was das heißen soll, asketischer Charakter, Askesis heißt nichts anderes als Üben, Übung. Also es geht darum, den Menschen von seinem Übungscharakter zu befreien. Dass das Üben aber eine Grundlage für die Wirksamkeit psychosomatischer Therapien bildet und für die Praxis unverzichtbar ist, also zum Beispiel das Einüben neuer Beziehungsmuster, Verhaltensmuster, das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu erklären. Was sind nun aber die Alternativen zu diesem Gehirnmythos und zu ähnlichen zerebrozentrischen Vorstellungen des menschlichen Geistes? Wie gesehen können wir das Rätsel des Bewusstseins, nämlich das Rätsel seiner Ortlosigkeit, nicht lösen. Aber was wir machen können und auch machen sollten, ist die schlechten Mythen, Mythos heißt ja nichts anderes als Geschichte, die schlechten Geschichten durch bessere Mythen, durch bessere Geschichten zu ersetzen. Genau in solchen besseren Mythen besteht das philosophische Kompensationsangebot für unser Nichtwissen. Das Kriterium für bessere Mythen ist dabei, dass sie der komplexen Wirklichkeit angemessener sind und eine integrativ orientierende Wirkung für die menschliche Lebensführung haben. Anstatt Wirklichkeitsbereiche wie das Leben des Bewusstseins und das Leben des Geistes zu verkürzen und letztendlich auch zu leugnen. Schlechte Geschichten über das Gehirn sind dann solche, in denen das Gehirn das eigentliche Zentrum des Geschehens bildet und zum Ursprung aller Handlungen erhoben wird. Geschichten, in denen die Welt zum Bild wird oder zu einem Film, der sich allein im Kopf abspielt. Schlechte Geschichten sind auch solche, die zweifelhafte Metaphern beinhalten. Wenn etwa das Gehirn anhand des Computermodells erschlossen wird und der Geist als informationsverarbeitende Software des Gehirns aufgefasst wird, wie es lange Zeit in der Kognitionswissenschaft der Fall war. Es ist übrigens auffällig, dass die Struktur des Gehirns immer wieder die Projektionsfläche für zeitgeistige, einander ablösende Metaphern gebildet hat. Wurde im Zeitalter des Mechanismus das Verhältnis von Gehirn und Geist noch mit dem Verhältnis zweier synchron laufender Uhrwerke verglichen, das finden Sie bei Leibniz zum Beispiel, so ist es im Zeitalter des Internets, also heute, das Internet als das Global Brain, das globale Gehirn, in diesem Zeitalter ist es populär geworden, das Gehirn als ein dezentrales und plastisches Netzwerk zu betrachten. Also so hat jede Zeit ihre Leitmetapher, mit der sie dem Rätsel von Gehirn und Geist, Gehirn und Bewusstsein beizukommen versucht. Was sind nun aber die guten Geschichten über das Gehirn? Gute, komplexitätssteigernde Geschichten über die Arbeit des Gehirns sind solche, in denen nicht nur das Gehirn als Akteur vorkommt, sondern ebenso auch der biologische Gesamtorganismus, innerhalb dessen das Gehirn nur ein Teilsystem bildet, ebenso auch die Umwelt, in der dieser Organismus eingebettet ist, auch die Person, die in erlebender Ich-Perspektive etwas erleidet und etwas bewirkt, und nicht zuletzt die soziale und kulturelle Welt, auf die Person immer schon bezogen ist. Es sind neben dem Gehirn also mindestens vier weitere Instanzen, die bei der Entfaltung menschlicher Lebensvollzüge im Spiel sind. Einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für solche guten Geschichten über das Gehirn finden wir beispielsweise in den subtilen Patientengeschichten des Neurologen Oliver Sacks, etwa in seiner bekannten Geschichtensammlung Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. In all diesen Geschichten bei Sacks geht es nicht um isolierte neurologische Fälle, sondern vielmehr um die komplexen Bedeutungsgefüge, in dem sich neurologisch erkrankte Personen befinden. Es geht um die erstaunlichen Reorganisationen des personalen Erlebens und der sozialen Interaktion von neurologisch erkrankten Personen im Rahmen einer kulturellen Bedeutungswelt. Das Gehirn kommt darin zwar als eine vulnerable Bedingung des personalen und sozialen Lebensvollzugs vor und kommt zur Erscheinung, wird aber keineswegs als geheimer Hauptakteur installiert. Der Star von Sexgeschichten ist niemals das Gehirn, sondern die kompensatorischen Vermögen des persönlichen, des personalen Selbst- und Weltvollzugs. Zum Beispiel die Art und Weise, wie einer Frau, die von einem Totalausfall des propriozeptiven Körperschemas betroffen ist und die insofern entleiblicht ist, wie es dieser Frau gelingt, über die visuelle Wahrnehmung den Funktionsausfall teilweise zu kompensieren. Generell weist Sachs darauf hin, ich zitiere ihn, dass eine Krankheit nie lediglich ein Überschuss oder eine Einbuße ist, sondern dass es immer eine Reaktion des betroffenen Organismus oder des Individuums gibt, die darauf abzielt, etwas wiederherzustellen, zu ersetzen, auszugleichen und die eigene Identität zu bewahren. Ganz gleich, wie seltsam die Mittel zu diesem Zweck auch sein mögen. Hier liegt also die Pointe der Kompensationskompetenz der Philosophie. Wir können unser Nichtwissen über den Ort des Bewusstseins kompensieren, indem wir von den erstaunlichen Geschichten über Kompensationsphänomene, die im Organismus und im personalen Erleben auftreten, von denen ausgehen. Lassen Sie mich zum Schluss auf eine Konzeption hinweisen, die meines Erachtens beste verfügbare Geschichte über das Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein erzählt. Thomas Fuchs Werk »Das Gehirn, ein Beziehungsorgan«. Das ist 2008 erschienen, in vierter Auflage 2013. Das ist relativ ein sehr wirkmächtiges Buch geworden auch. Fuchs' Konzeption schließt an die Wende innerhalb der Kognitionswissenschaft in den 1990er Jahren. Der Wende vom Geist als gehirnzentriertem, datenverarbeitendem System mit der Funktion, Weltzustände zu repräsentieren, hin zum Geist als verleiblichtem und in Interaktionszusammenhänge mit der Umwelt eingebettetem Akteur. Das Gehirn ist in Fuchs' Geschichte kein Weltschöpfer, sondern ein plastisches System offener Schleifen, wie er es nennt. Ein solches System dient dem Geist als Vermittlungsorgan für die Erfahrung mit der sozialen und kulturellen Welt. Ein wichtiger Eckpunkt ist darin die Entdeckung der Neuroplastizität des Gehirns Ende des 20. Jahrhunderts. In den Hirnstrukturen verkörpern sich die geistigen Erfahrungen, die eine leibliche Person mit der Welt macht. Und dies ist ein lebenslänglicher Prozess. Das Bewusstsein und der Geist sitzen nicht im Gehirn, sondern sind auf den ganzen Funktionskreis bzw. Situationskreis der Interaktion von Leib und Erfahrungswelt erstreckt, ausgedehnt. Es bleibt aber auch für Fuchs ein wichtiger Punkt, dass man das verleiblichte Bewusstsein weiterhin nicht dingfest machen kann und dass es daher rätselhaft bleibt. Denn der erlebte, bewusste subjektive Vollzug dieses leiblich-erfahrungsweltlichen Funktionskreises, der bleibt immer unterschieden von der objektiven Weltbeschreibung oder von der objektiven Beschreibung des damit verbundenen Systems von körperlichen, physikalischen Zuständen. Der leibliche Vollzug des Subjekts und das beobachtbare körperliche Geschehen sind letztlich verschiedene, aber komplementäre Perspektiven auf ein und dieselbe Sache. Doch bleibt es wichtig einzusehen, dass die Perspektive der Subjektivität in gewisser Weise einen sachlichen Vorrang hat. Denn Leiblichkeit kann im Letzten nicht beobachtet werden, sondern muss zuerst einmal erlebt werden und kann nur erlebt werden. Zum Schluss, was ist nun die Moral dieser Geschichte im Hinblick auf die psychosomatische Medizin? Das wird Sie ja besonders interessieren, hoffentlich. Die hauptsächliche Moral ist, dass sich die Psychosomatik auch trotz aller neurowissenschaftlichen Entwicklungen ein komplexes Bild vom Menschen, ein komplexes Menschenbild bewahren sollte und abhängig davon natürlich auch ein komplexes Bild von Krankheit, vom Kranksein. Anstatt den Menschen auf die Funktionsweise des Gehirns und die psychische Krankheit monokausal, linear auf eine Störung des Gehirns, grotesk zu verkürzen. Eine zweite Moral ist aber, dass für dieses komplexitätssteigernde Menschenbild auch die Redeweise von einer Wechselwirkung von vielen Faktoren, von multifaktoriellen Einflüssen, die eine Wechselwirkung erzeugen zwischen dem psychischen und dem somatischen, dass diese Redeweise nicht mehr angemessen ist. Denn folgt man der Geschichte von Fuchs, dann ist das Psychische kein unabhängiger kausaler Faktor für das Somatische, sondern es ist immer schon verleiblicht. Die Erkrankung einer Person manifestiert sich daher immer schon auf doppelte Weise. Als diagnostizierbare somatische Funktionsstörung, das ist der physiologische Aspekt, der körperliche Aspekt, in dieser Aspektdualität, wie man das bezeichnen kann, und zugleich aber auch als ein in Mitleidenschaft gezogenes leibliches Welterleben. Das ist der integrale Aspekt, das ist der leibliche Aspekt. Also es geht Fuchs letztendlich darum zu zeigen, dass wir immer in dieser Dualität beider Aspekte grundlegend also voranschreiten müssen. Gut, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.